Interessant, dieser Wassermangel, gell? Heute. Ich glaube, Gott möchte uns zeigen, wie das war in der Wüste für die Israeliten 40 Jahre lang, ohne Wasser. Und doch hatten sie was natürlich von Gott, dass auch in 1. Korinther 10 steht, dass das Fels war Jesus, Christus. Und sie haben diese Wasser sogar bildlich, aber auch praktisch von Jesus bekommen. Aber ja, ich wollte nur kurz anschauen, auch weil wir unten Toilettenwasser bekommen. Wer hat das gesehen, die Toilettenkübel, also diese hinten bekommen, oder? Ich war oben in der Villa und die geben uns Toilettenwasserkübel. Aber ich stehe in 5. Mose und es war in der Bibelschule immer diese eine Bibelschule, da hat immer gelacht über diesen Vers in 5. Mose 23. Ihr kennt das vielleicht, aber draußen in der Wüste, weil es auch keine fließendes Wasser gegeben hat, also meistens, außer dass sie bei diesen Wasserquellen waren, was Gott gegeben hat. Aber oft war das natürlich kein Wasser für die Toilette und es steht auch da, dass man sich mit Wasser waschen soll, in Kapitel 23, Vers 12 und dann Vers 13, und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst, und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben, und wenn du gegessen hast, sollst du zuscharren, gesessen hast, sollst du zuschauen, was von dir gegangen ist. Und er hat immer gelacht, die muss eine Schaufel nehmen und alles zu, so etwas aufgraben und dann so eine Art Klo machen, Feldklo. Aber ja, noch toller ist natürlich Vers 15, warum Gott das verordnet hat. Denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben, darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Schändliches unter dir gesehen werde und er sich von dir wende. Ist es nicht toll? Ich meine, der wichtige Grund, warum er es sagt, ist, dass er selber mitten in diesem Lager geht, wo die Israeliten waren, und er wollte auch, dass es sauber ist, ne? Wo er hingeht und natürlich, wo wir hingehen. Aber ja, man nimmt das irgendwie so selbstverständlich, ne? Dieses Klowasser oder Wasser zum Putzen oder Waschen. Und ja, natürlich, Gott zeigt uns manchmal, dass wir auch dankbar sein sollen. Sogar für Leute habe ich auch gehört, Menschen, die schwer schlafen können. Ich meine, ich schlafe auch manchmal schlecht, aber nicht so oft. Aber manche haben das schwer, jeden Tag können schwer schlafen und haben immer dieses Problem. Aber man soll dankbar sein, ne, für das Wasser und auch für diese Flaschen oder Kübeln von Toilettenwasser. Ihr habt es zu schnell ausgeschüttet in das Klo, weil Annika ist dann gekommen und wollte wieder das Klo benutzen. Aber es kommt immer wieder mehr, ne? Hoffentlich Wasser. Aber ja, man sollte auch dankbar sein, ne? Das wollte ich nur damit sagen. Und vielleicht Gott zeigt uns das, ne? Dass wir dankbar sein sollen für alles und nichts als selbstverständlich nehmen, was wir von Gott haben. Überhaupt, alles kommt von ihm. Ja, wir möchten die Apostelgeschichte heute wieder anschauen. Kapitel 7. Kapitel 7 ist dann eigentlich Ende von Kapitel, also die Ende von Kapitel 6 und Kapitel 7 sind die Geschichte von Stephanus. Und Stephanus war einer von diesen Diakonen, von diesen, der die Tische dienen soll oder die Mahlzeiten für die Mahlzeiten sorgen soll oder die Witwendienst, diesen Witwendienst machen soll für die Gemeinde und hat natürlich dann mit diesem Dienst eine große offene Tür, dass er auch mehr machen könnte und Gott natürlich segnet ihn mit dieser Möglichkeit. Aber ja, heute ist ein neuer Tag in der Apostelgeschichte. Wenn du bis so vorliest, Kapitel, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird, getötet wird. Und Kapitel 8, es steht sogar an diesem Tag, in Kapitel 8, Vers 1, Saulus aber hat gefallen seinem Tode, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde In Jerusalem, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Und sie haben dann Stephanus begraben. Aber ja, das ist ein neuer Tag. Das ist natürlich, wenn man denkt über die Gemeinde, die Urgemeinde, es war immer so eine schöne Gemeinschaft. Es war Bibellehre jeden Tag. Also das war einen Segen, überhaupt da zu sein. Man sehnt sich manchmal nach dieser Gemeinde irgendwie, wo so lebendig war, wo Gott immer geheilt hat und Wunder gemacht hat, fast jeden Tag. Oder das ist auch eine süße Gemeinde, Gemeinschaft, was irgendwie tief und schön. Und ich glaube, das ist, was die Gemeinde eigentlich als Vision, wenn man über Vision spricht, was die Gemeinde als Vision haben soll. Also es gab wenig Strukturen, ne, damals. Auch bis es ein Problem gegeben hat, gab es nicht einmal einen Witwendienst, wo es auch wahrscheinlich hunderte Witwen gegeben hat. Und Probleme damit dann, mit den Problemen ist dann diese Struktur oder diese Diakone, diesen Dienst dann gekommen. Oder dann delegiert auf diese 7 Menschen. Aber ja, die Struktur war natürlich da, um etwas zu lösen oder Probleme zu lösen. Aber man sieht hier auch, bis dahin gab es wirklich wenig Struktur. Also es gab natürlich die Aposteln, also die Ältesten quasi, die alle wussten natürlich, ja, das sind die Leiter der Gemeinde. Die waren mit Jesus und das natürlich entwickelt sich immer wieder, dass diese 12, die auserwählten 12 waren, und 11, also plus Matthias 12, waren eigentlich die Leiter. Und dann gab es natürlich schon in der Gemeinde die Gaben. Also es gab offenbar die Gaben auch unter den Ältesten, aber auch unter diesen Diakonen, die einfach einen Dienst hatten. Weil schauen Kapitel 6, es steht, dass Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Das heißt, Stephanus selber hatte auch diese Gabe, dass Gott ihn benutzt hat, nicht nur in diesem praktischen Dienst, was oft, ich weiß nicht, ob ihr mal erfahren habt, Leute, die mit einem einfachen Dienst angefangen haben. Ich habe gehört, in einer großen Gemeinde, in großer Calvary, das haben sie immer mit so Toilettendienst angefangen, Putzdienst. Wenn jemand kommt, ja, möchte irgendwie eine Position haben oder etwas machen, der Gemeinde sagt, ja, fang an mit dem Toilettendienst, also Putzdienst. Und das war irgendwie eine Sache, wo man merkt, bist du bereit, etwas zu dienen? Bist du bereit, etwas zu tun? Ohne dass du gerade eine Position hast, wo alle auf dich schauen und irgendwie angesehen bist und so. Aber ja, das ist die Gemeinde. Ich glaube, das kam einfach vom Heiligen Geist. Man sieht auch, dass Gott wirkt und dass die Christen offen waren für Gott und haben sich dann einfach auf Gott verlassen, haben sich einfach mit dieser einfache Glaube und diese einfache offene Glaube die ganze Stadt einfach das Evangelium gebracht. Und das ist natürlich auch, ich glaube, die Vision oder diese Plan, was Gott hat für uns und für die Gemeinde. Vielleicht fragen manche Leute, was habt ihr für eine Vision? Vielleicht habt ihr eine Vision. Habt ihr eine Vision zu dieser, eine richtige, erklärte Vision für die Gemeinde hier? Jetzt habe ich nicht mal gefragt, aber habt ihr vielleicht etwas, was alle wissen? Das ist diese Vision für eure Gemeinde? Nicht unbedingt, also auf einmal, aber alle. Ja, manche Leute fragen mich, ja, was ist die Vision? Und ich habe jahrelang gesagt, ja, es ist klar, wir lernen die Bibel und wir haben dann Gemeinschaft. Normalerweise merken die Leute, was die Vision ist, von was man macht in der Gemeinde. Also wenn man die Bibel, Zeit nimmt für die Bibel, also fast der ganze Gottesdienst, also Lobpreis und Bibellehre, das ist dann klar, ja, das ist unsere Hauptbetonung in der Gemeinde. Ne? Lobpreis, wir möchten Gott preisen, möchten Gott loben. Und wir möchten auch die Bibel lernen, die Bibel kennen. Und normalerweise, ich denke, Menschen merken das. Ich habe sie nicht, habe gemerkt, was wir machen hier. Aber manche wollen das genau beschrieben und ich habe dann gemerkt, so eine Vision, Aussage, also diese Sache, was alle wollen. Ich sage, ja, erstens, wir möchten Gott anbeten. Zweitens, die Gemeinde oder die Christen aufbauen. Und drittens, wir möchten die Welt erreichen. Und ich glaube, das ist auch, was man sieht hier, dass die waren eigentlich darum sehr auf diese Anbetung Gottes, also Jesus, fixiert. Also es war nicht Strukturen, ja, wir haben so viel vor, wir möchten das und das und das und das machen und wir möchten die Welt erreichen. Sie wollten einfach bleiben in Gemeinschaft, im Wort und im Gebet und im Brotbrechen, wie es da steht. Und Gott hat einfach täglich hinzugefügt. Das war von Gott. Sie haben einfach gemacht, das, was Jesus gesagt hat. Und es war nicht so strukturiert, dass man sagen musste, ja, was macht ihr eigentlich? Was habt ihr vor? Aber bei uns, ja, das sind manche Leute, die möchten alles ausplanen, also 5 Jahre, 10 Jahre, dieses 5-Jahres-Plan oder 10-Jahres-Plan im Voraus planen und auch sogar praktisch sagen, wir möchten nach 5 Jahren, wir möchten 100 Leute haben oder 200 oder wir möchten nach 10 Jahren, wir möchten dann 300, ich weiß nicht, was manche denken, aber ich habe das nie so geplant. Ich möchte sagen, wenn Gott auch morgen 300 Leute unserer Gemeinde bringt, dann haben wir 300 Leute. Ne? So, dann brauchen wir mehr Platz. Aber manchmal ist das so ausgeplant im Voraus, dass man nicht einmal Platz gibt für Gott. Und Gott sagt, ja, vielleicht will ich dieses Jahr wegnehmen von der Gemeinde. Wie gestern Abend. Gott hat 2 Leute weggenommen von der Gemeinde. Und das war Gottes Plan, ne? 2 wegnehmen und dann dazu kamen noch viel mehr. Also sie sind dann gewachsen. Aber manchmal ist es auch ein Segen, dass Leute weggehen von der Gemeinde. Aber Gott möchte dann andere bringen. Also andere Leute. Vielleicht sind die manche Leute, sie verhindern was. Und Gott möchte dann anderen bringen in die Gemeinde. Und hier war das auch so, dass Stephanus diesen Dienst hatte und hat es einfach gemacht. Und mit diesem Dienst, dieser einfachen, praktischen Dienst hatte dann eine offene Tür, dass er Gott ihn benutzt und hat wahrscheinlich angefangen für Leute zu beten und dann wurden sie geheilt. Oder hat einfach Menschen, das waren so viele Leute, da hat sicher die Möglichkeit, dass er etwas mitteilt und sagt, ja, bist du hier Diakon, kannst du vielleicht kommen und mit meinen Freunden reden und sie sind nicht gläubig und sie sind auch sehr krank und ja, okay, ich komme und dann für sie gebetet und dann geheilt. Und Stephanus wahrscheinlich auch selber überrascht, was Gott macht. Also einfach denkt, ja, ich bin einfach da, um die Tische zu dienen und okay, ich mache eine Pause und gehe und beten für diese Person, aber dann Gott segnet einfach und tut große Sachen. Und natürlich mit diesem Dienst, man merkt natürlich heute diese eine schöne Sache, natürlich in Vers 8, Stephanus wirklich gesegnet und Gott benutzt ihn. Aber dann an diesem Tag, also was wir jetzt heute lesen werden, an diesem Tag ist dann eine große Wende. Es gibt dann Verfolgung, es gibt dann Probleme von außen. Also gestern war Hauptprobleme innen, also von innen hinausgekommen und jetzt aber kommen die Probleme von außen. Das sind die Verfolgung der ganzen Gemeinde und deswegen sehen wir auch in Kapitel 8 die erste Missionare. In Kapitel 8 steht, dass alles zerstreut waren, Vers 4. Und sie zogen umher und predigten das Wort. Das heißt, sie waren fast, man kann hier sagen, fast unfreiwillige Missionare. Es war die Zeit, dass sie hinausgehen, ohne dass sie unbedingt das wollten. Die waren verfolgt, sie wurden zerstreut wegen dieser Verfolgung. Und ja, dieser Tag, dieser neue Tag ist eigentlich auch, man sieht natürlich das Schlimme. Stephanus wird gesteinigt, wird getötet. Aber durch diese Verfolgungswelle kommt auch dann eine große Missionswelle. Also sie waren bereit, sie waren in der Gemeinde aufgebaut. Deswegen sieht man auch vielleicht nicht direkt da, aber man sieht, dass alle bereit waren. Alle wurden aufgebaut. Sie wurden irgendwie im Wort gut gelehrt. Sie wurden dann wirklich von Gott auch aufgerüstet, dass sie dann das Wort und das Evangelium weitergeben können und auch irgendwie diese neue Missionswelle einfach auch automatisch auf das ganze in die ganze umliegende Gegend gebracht haben. Und ja, natürlich ist es eine Sache, wie Joshua gesagt wurde, Jesus oder Joshua hat es auch gesagt, ne, dass wir im Wort bleiben, dass wir im Wort diese Milch des Wortes begehren sollen oder essen sollen. Aber Joshua wurde auch dieser Schlüssel des Erfolges. Denn Joshua 1 erkennt diese Erfolgsgeschichte von Joshua, wo Gott sagt zu Joshua, das ist dieser Schlüssel des Erfolges. Bleibe im Wort, also meditiere im Wort, sinne dich, also besinne dich im Wort. Und das ist ganz lustig, wenn du diese Geschichte kennst von Joshua. Joshua war natürlich der Leiter der Armee, also der, quasi der Militärgeneral des Armee. Und Gott gibt ihm diesen Erfolgsprinzip und sagt, ja, wenn du erfolgreich sein willst, Joshua, musst du die Bibel lesen. Jeden Tag. Und durch diese Zeit im Wort, durch diese Aufbauzeit im Wort wirst du dann aufgebaut und wirst du dann natürlich die Beziehung mit Gott gestärkt haben und dann wirst du dann erfolgreich sein. Und ganz toll, wenn du das nicht kennst, musst du mal ein bisschen darüber nachdenken, auch für uns. Gott gibt es manchmal nicht die Strategie, genau wie man eine Stadt erreicht, aber wenn jemand wirklich, wirklich nahe zu Gott ist und möchte mehr für Gott machen und möchte etwas tun, Gott segnet das. Und er bringt vielleicht, hat die Möglichkeit vielleicht mit einer Gruppe zu sprechen und dann ist bereit, das Evangelium weiterzugeben. Und viele kommen dann zum Glauben und es kommt eine ganze Bewegung. Nur weil eine Person wirklich diese Beziehung zu Gott hat und bereit ist, hinauszugehen. Aber ja, das ist halt Kapitel, ja, das Ende von Kapitel 6. Er hat diese Möglichkeit, aber dann kommt dieser Widerstand von dieser Synagoge der Libertiner und der Kyrenier und einige andere. Und sie stritten mit Stephanus und sie konnten aber nichts dagegen sagen. Ne? Sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und immer gefährlich, wenn man nichts mehr weiß, was zu sagen, und deswegen kommt dann die Gewalt. Leute, die gewalttätig werden, haben dann nichts mehr zu sagen. Das ist das Problem. Deswegen werden sie gewalttätig, weil sie sagen, ja, ich kann nichts mehr dagegen sagen, aber ich mag das nicht, ich will das nicht. Deswegen kommt jetzt diese Gewalt. Sie haben nichts mehr wirklich dagegen zu sagen. Ja, jemand hat gesagt, wenn es zu Gewalt kommt gegen das Evangelium, ist wahrscheinlich, dass die Leute das Tuch geworfen haben. Das heißt, sie können nicht mehr mit Worten kämpfen, sie müssen dann mit den Fäusten kämpfen oder was auch immer. Und deswegen stiften sie dann einige Männer an, die sprachen, wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachen das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ja, es kommt natürlich ähnlich dieser Vorwurf wie gegen Jesus, dass Jesus den Tempel zerstören wurde. Und dann kommen dann die falschen Zeugen auf. Und sie sagen hier, die sprechen gegen Stephanus aus, was Stephanus über Jesus gesprochen oder gesagt hat. Und natürlich nehmen sie alles aus dem Zusammenhang und sagen, ja, er hat nur gesagt, er will alles ändern, er will dann alles zerstören, diese Städte. Und natürlich war das oft der Fall auch mit Jesus. Sie haben einfach seine Worte verdreht und haben dann eine falsche Aussage gemacht. Aber ja, natürlich, Stephanus kennt diese Kapitel 7 ziemlich lange Antwort auf die Frage, weil jetzt fragte der Hohepriester, ist das so? Und Kapitel 7 ist die Antwort auf diese Frage. Verkennt das, vielleicht habt ihr das mehrmals gelesen über die Jahre oder wenn man die Bibel, die Apostelgeschichte liest. Das ist eine lange Antwort, sehr lange Antwort. Und das heißt auch hier, Stephanus ist sehr, sehr bekannt und ist sehr bereit, auch eine Antwort zu geben. Wir sollen auch bereit, wenn jemand fragt, warum glaubst du, und das steht in 1. Petrus, wenn jemand fragt, warum habt ihr diesen Glauben oder diese Hoffnung, sollst du dann bereit sein oder du sollst dann fertig mit einer Antwort sein. Natürlich mit Liebe, er sagt mit Furcht und Zittern, aber dass du mit Respekt und liebevoll antworten kannst. Warum glaubst du das? Warum sagst du das? Warum Und das ist immer die schöne Sache. Ich weiß nicht, wie oft ihr Leute habt, sie fragen, was, warum glaubst du das? Ich habe wenig, aber habt ihr vielleicht mal öfter Möglichkeiten in Deutschland? Vielleicht die Leute sind ein bisschen neugieriger. Aber hier, wir müssen immer hingehen zu den Menschen und fragen, warum glaubt ihr nicht das? Und zeigen die Bibel, die Prophezeiungen oder zeigt das aus der Bibel. Manche sagen sogar, dass sie gläubig sind, aber dann, wenn man die Bibel zeigen möchte, sagen, ah, nein, ich möchte nicht unbedingt die Bibel lesen oder eine Bibel haben. Aber wir geben öfters so eine Johannes-Evangelium, sagt, bitte lies das und wenn du Fragen hast, kannst du nachher fragen. Aber ja, sie fragen Stephanus sie fragen ihn, warum? Warum glaubst du das? Und das ist jetzt die Antwort von Stephanus, ziemlich lang, fast 2 Seiten in der Lutherbibel. 2 ganze Seiten. Und ja, wie gesagt, ich wollte nicht unbedingt die Vers für Vers durch die Apostelgeschichte gehen und deswegen steinige mich nicht, wenn ich das nicht tue. Aber ja, man sieht natürlich, dass Stephanus bereit ist. Und das ist auch, ich glaube, diese Aussage, diese große Aussage, dass sehr laut aus diesem Kapitel gesprochen wird, es steht einfach, sei bereit, wenn du eine Antwort hast. Stephanus zitiert aus der Bibel viele, viele Male in diese Antwort von der Bibel, was er auswendig kannte. Und er war bereit auch auszulegen, warum. Ne, manche Leute haben nie gehört, warum glaubst du das? Warum? Und sagst, ja, weil es ist hier geschrieben und es hier prophezeit. Es gibt so viele Gründe, warum man glauben soll an der Bibel. Und manche haben das nie eine Antwort bekommen, was die auch diese Frage nach der logischen Antwort natürlich sehr wichtig ist, dass Menschen eine Antwort bekommen. Und sogar habe ich auch vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel über die Evolution, wenn Menschen glauben an die Evolution, das ist ungefähr, wenn jemand eine Zauberwürfel hat. Wer hat das mal gemacht? Zauberwürfel einmal. Auch so viele? So ein paar. Ich habe es auch mal gemacht, ziemlich leicht. Aber mit etwas Hilfe. Aber stell dir mal vor, ein blinder Mann, Frau, kriegt eine Zauberwürfel. Und dass er das, oder dass sie, oder er, dass diese Zauberwürfel machen kann, also lösen kann. Das ist unmöglich, auch mit Augen. Also gibt es sehr schwer. Ich habe auch Hilfe bekommen, das auch von genau wie man das machen muss. Und 100, also nicht 100 Mal, sondern ja, die gleiche Bewegung, also immer diese links, rechts, oben, unten. Und ja, stell dir mal vor, dass ein Blinder das lösen könnte. Das wäre fast unmöglich, ich würde auch sagen unmöglich. Aber jemand, also ein Wissenschaftler hat herausgefunden ungefähr, wie möglich das sein könnte, wie wahrscheinlich es sein könnte, dass eine von diesen Biopolymer, also eine Proteine, glaube ich, ist das, diese Eiweiß, das ist so unmöglich. Das gibt es nicht. Nur eine, was sehr auch kompliziert ist, aber es gibt viele. Es gibt in den einfachsten, möglichst einfachste Zelle 239 Stück von diesen Proteinen. Und offenbar hat eine so herausgefunden, also die Wahrscheinlichkeit nur eine, dass eine aus sich selber entwickelt hat, 1 hoch 40.000 ist die Möglichkeit. Also 10 oder 10 hoch, also 1 mal 10, 40 zu hoch, also 10 hoch, okay. Aber 40.000 ist hoch. 10 hoch 40.000, sagt man, oder? Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich bin kein Mathematiker, wie ihr vielleicht erkannt habt. Aber er sagt nur eine. Und er hat so ungefähr gesagt, es ist, wenn 10 mal 10 zur 50, wie sagt man, 10, hoch 50? Nein. 1050 blinde Menschen, so viele blinde Menschen. Auf der ganzen Erde gibt es nicht so viele blinde, aber wenn alle auf der Erde blind wären und alle gleichzeitig den Zauberwürfel fertig machen. Das ginge nicht, entschuldigung, nicht nur eine das machen, aber wenn einmal 10 mal, also 10 mal 50 blinde Menschen gleichzeitig, das wäre eine Möglichkeit für eine von diesen Proteinen aus sich selber zu entwickeln. Und er sagt, es ist genug, nur um diese Gedanke zu haben, also dieses Verständnis von dieser Wahrscheinlichkeit, es ist genug, dass Darwin und die ganze Evolutionstheorie nie wieder in Frage kommt. Also wenn ein Wissenschaftler denkt, das ist ein Wissenschaftler, das gesagt hat, das war der Hoyle, der Sir Frederick Hoyle, bekannte Wissenschaftler. Und er hat gesagt, nur ein einfaches Bakterium, das war diese 10 hoch 40.000 Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit. Er sagt auch, dass es wahrscheinlicher, dass du jede Woche deines Lebens das Lotto gewinnst. Jede Woche, dass du jede Woche das Lotto gewinnst. Deines ganzes Lebens, jede Woche, auch vom Geburt an bis du stirbst. So, das wäre langweilig. Aber das ist die Wahrscheinlichkeit. Und Stephanus gibt hier eine sehr logische Antwort. Ich glaube, wir sollen auch, man merkt auch hier, dass wir sollen die Bibel kennen, aber auch logisch damit umgehen. Wir sollen auslegen können, die Bibel. Nicht wie gestern, wie gesagt hat, was macht die Gemeinde mit jemand, der in Sünde lebt, nicht erschlagen, ne, wie man in Kapitel 5 liest, nicht tue, was Gott gemacht hat. In diesem Fall, wir sollen zu ihnen gehen und reden und wir sollen bitten und sagen, ja, das ist Sünde und wenn sie nicht hören, dann muss man nicht erschlagen. das ist die Auslegung natürlich der Bibel, was richtig ist. Man weiß, hey, das ist richtig. Und der Heilige Geist gibt ja auch diese Verständnis. Auch Menschen in Afrika. Ich fliege jedes Jahr nach Afrika. Und es gibt Menschen, die nie, sie können nicht lesen. Die haben manche, sie sind aufgewachsen, haben als Kinder kein Geld gehabt. Also, als sie jung waren und haben einfach sofort zu arbeiten begonnen. Und sie können so schwer lesen. Aber sie können so viel von der Bibel. Sie wissen so viel. Und sie wissen mehr als viele Christen, die ganze Bibel jahrelang zu Hause gehabt haben und gelesen, also manche gelesen, manche weniger gelesen, aber sie wissen so viel, das kommt von Gott selber. Und das wird bestätigt natürlich durch die Bibel und etwas, was nicht biblisch ist, wird dann gesagt, nein, das ist nicht von der Bibel, sondern das kommt von deinen eigenen Gedanken oder so. Aber hier sieht man, Stephanus gibt eine Antwort und eine logische, eine biblische. Er ist bereit, auch mit diesen Menschen, die voll gegen ihn sind, eine liebevolle Antwort zu geben. Und natürlich ist es auch diese Bewegung hier, dass man merkt, diese Mischung aus Bibellehre, aber auch Inspiration aus dem Heiligen Geist. Ich glaube, die Gemeinde sollte geführt werden vom Heiligen Geist, aber natürlich, dass die Bibel unsere Grundlage ist. Also wir müssen natürlich stehen, jedes Wort der Bibel ist vom Heiligen Geist geschrieben, es ist inspiriert. Das heißt, sein Buch, der Heilige Geist wird nie sein Buch oder sein Schreiben wieder widersprechen. Das heißt, alles muss man prüfen, alles muss man sagen, ist das biblisch, aber natürlich, dass der Heilige Geist uns leiten möchte. Bei manchen Dingen kannst du nicht schauen in der Bibel und sagen, ja, ist das, es gibt für mich zum Beispiel, soll ich nach Afrika, ne, soll ich nach Indien? Du musst beten, sagen, Gott, was soll ich machen? Und manchmal hast du einen Vers und manchmal kriegst du etwas aus der Bibel. Natürlich, Gott spricht aus der Bibel, aber manchmal, Gott spricht dann direkt und sagt, tue das. Und du hast dieses Verlangen, diese Berufung in deinem Herzen von Gott und du musst das tun. Wie Jeremia gesagt hat, es war wie ein Feuer in meinem Herzen. David auch, er hat geschwiegen und gesagt, ja, ich will nicht mehr reden, nie wieder. Und auf einmal, dieses Feuer, ich musste reden, sonst würde ich einfach explodieren. Und zum Glück hat er dann gesprochen und nicht geplatzt. Aber wir möchten natürlich von Gott geleitet werden. Wir möchten hier sehen, wie Stephanus diese Antwort gibt. Er sagt er gibt fast die ganze Geschichte von Israel und wie Gott mit Abraham angefangen hat in Vers 1 und 2, also Vers 2, Er sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Und da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dieses Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin und auch nicht einen Fuß breit und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Und denn er so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdliche sein in einem fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diese Stätte. Ja, also er möchte natürlich die Frage beantworten. Und natürlich die Frage ist, was hast du gesagt gegen den Tempel? Und das Problem natürlich von den Juden, das wir mal auch später sehen, ist, dass sie nichts ändern wollten. Sie wollten nicht aufhören mit dem Tempel. Gott selber hat diesen Vorhang gerissen, von oben nach unten, an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt war und auferstanden ist, gab dann diesen freien Zugang. Also Gott wollte zeigen, hey, das Haus ist offen. Mein Haus ist offen durch Gnade, durch Glauben an Jesus. Jesus selber, Hebräisch steht, er war ein Bild, dieser Vorhang oder diesen im Tempel hat, diese Trennung, diese Trennungswand. Jesus wurde eigentlich da, hat diesen Weg frei gemacht zum Allerheiligen, Allerheiligsten. Und da war einfach die Botschaft Gottes, hey, es ist jetzt eine Änderung da. Es ist nicht mehr mit Tieren und mit Gesetzeshalten einfach diese Beziehung zu Gott zu halten, sondern es ist jetzt ein neuer Weg. Und sie haben sicher das zusammengenäht, ne, die Juden, weil es ist noch gestanden. Sie haben sicher weitergemacht und hat es dann selber diese Trennung wieder zugemacht. Aber die Juden wollten nichts ändern. Sie wollten natürlich nach 1000 Jahren, also stell dir mal vor, Abraham, oder sie gehen zurück natürlich zu Mose und das Gesetz. Und jetzt auf einmal ist das Gesetz nicht mehr wirklich zu halten. Ah, du brauchst nicht mehr das Gesetz halten. Was? Du brauchst nicht mehr Tiere opfern. Was? Und natürlich auch, man sieht das, wenn wir mal später anschauen, dass Gott eine ganz neue Sache macht. Und das heißt sogar die Nichtjuden können einfach glauben und sind dann gerettet von Gott. Das war für sie unvorstellbar, dass Gott das wirklich vorhatte, dass das Gesetz nicht mehr wichtig sein sollte oder dass das Opfern von Tieren nicht mehr einfach der Weg war, dass man nur glauben muss an Jesus und dann ihm nachfolgen, wie Jesus oft gesagt hatte. Aber ja, sie wollten noch den Tempel behalten und natürlich haben sie noch diese ganze Machtstruktur, was um den Tempel herum so aufgebaut war. Die Priester, die Hohepriester, die Leviten, die haben sogar sehr gut profitiert von diesem Geschäft. Und Jesus hat es auch gesagt, was ist das, ein Geschäftshaus, was ihr habt, oder ist es ein Gebetshaus? Ne? Was macht ihr hier? Und hat natürlich deswegen die ganze Geschäfte oder die ganze Geschäftsleute aus dem Tempel ausgeworfen, hat dann seinen Zorn gezeigt gegen diese Geschäfte im Tempel. Und dann kommen sie nach und sagen, wer hat dir diese Autorität gegeben, also die Vollmacht gegeben, das zu tun, weil es ist unser Tempel. Ne? Und Jesus, nachdem er das ausgetrieben hat, also diese Geschäftsleute und diese ganze geldgierige Menschen, die für Gott Geld verdient haben, hat dann gelehrt. Ne? Und die sind alle, die Verkrüppelten, die Lahmen, sind alle zu ihm gekommen und hat sie geheilt, hat sie gelehrt im Tempel. Natürlich war das der Sinn des Tempels, dass Menschen einfach kommen. Viele sind ferngeblieben, weil das zu teuer war. Sie mussten immer wechseln das Geld, damit sie heiliges Geld bezahlen könnte für Gott und heilige Lämmer, nicht die eigenen. Das sind immer so ein kleiner Fleck oder Makel gefunden und deswegen haben sie dann verkauft, die teuren, die besseren. Und natürlich war das nicht so gemeint. Gott wollte alle kommen, dass alle kommen, ohne dass sie denken, ah, das kostet mir was oder das ist mir zu teuer, jetzt in die Gemeinde zu gehen. Aber hier war das natürlich die Frage von Stephanus beantwortet am Anfang. Abraham hatte natürlich keinen Tempel. Abraham, der Vater des Glaubens, der alle zu auf Abraham schaut, ihr schaut auf Abraham, aber Abraham hatte keinen Tempel. Abraham hatte nicht einmal einen kleinen, winzigen Fußbreite Landstück. Das heißt, dass ohne Land gibt es dann keinen Tempel. Es gibt keine Möglichkeit. Und Gott beruft ihn. Gott hat diese Beziehung mit ihm, hat ihn auch versprochen. Er wird in Ägypten sein, 400 Jahre, und wird dann, ich werde später das Land geben. Aber Gott hat kein Land gegeben damals, kein Gesetz gegeben. Es gab kein mosesisches Gesetz, es gab kein Land Israel, es gab nur den Bund. Schau, Vers 8, er gab ihm den Bund der Beschneidung. Auch vorher gab es keine Beschneidung. Das sagt Paulus öfters, später auch im Römerbrief. Es gab keine Beschneidung. Das war nicht das bei Abraham. Abraham hat zuerst geglaubt und ist gerettet worden durch Glauben und dann gab es Beschneidung. Und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm, und natürlich die Geschichte von Josef. Er wird hier zeigen, dass Josef auch natürlich in Ägypten, Gott segnete ihn, war mit ihm, hat ihn dann die Väter gesegnet durch Josef. Aber natürlich die Geschichte von Josef zeigt auch, ne, wie diesen Auserwählten von Israel abgelehnt war. Die haben ihn verkauft. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, Jonathan hat es mal gesagt, das würde er auch gerne machen, mit seiner Schwester verkaufen. Aber stell dir mal vor, dass du deine eigene Geschwister verkaufst, deinen Bruder verkaufst und nachher die ganze Jahre lang immer lügen musst. Ja, er ist gestorben. Der arme Josef. Gestorben. Und dein Vater weint und weint und weint. Jeden Tag hat so geweint. Es ist das Herz gebrochen. Das war sein Lieblingssohn von Rahel, ne, die älteste von Rahel. Und hat die Menschen, die Herzen so hart, also die eigenen Brüder. Natürlich ein Bild von Jesus. Ne, Jesus von den eigenen Brüdern abgelehnt. Eine Zeit lang auch sogar als für tot betrachtet oder als tot gedacht, nach Jakob, und dann nachher wie zum König geworden, also wie Josef hier dann wurde dann über Ägypten und sein ganzes Haus, wie es da steht in Vers 10. Und das ist, schau, was er einfach damit sagen möchte, Vers 13. Und beim zweiten Mal, ne, die sind hingegangen, haben Josef gar nicht erkannt, beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Schau, genau wie Jesus. Jesus ist, was Stephanus vielleicht damit sagen möchte, vielleicht habt ihr Jesus abgelehnt, aber es gibt ein zweites Mal. Es gibt ein zweites Mal. Und so wie bei Josef beim zweiten Mal, haben sie dann Josef erkannt und haben natürlich dann einen Segen von Josef. Sie haben gedacht, Josef wird uns wahrscheinlich wieder zurückzahlen ins Gefängnis. Und sie haben sogar nach Jakob, also nach dem Vater gestorben ist, die haben auch, ihr kennt die Geschichte am Ende, gesagt, Jakob, also der Vater gesagt, dass du wirklich uns vergeben sollst. Ne? Sie haben gedacht, die hatten, dass Josef warten würde, bis Jakob stirbt und dann wird er wirklich die Rache ausüben. Aber die sagen ja, Jakob hat gesagt, bitte vergib ihn. Und das ist natürlich, Josef sagt, ja, ich habe euch schon vergeben und wirklich, muss keine Zweifel haben an meine Vergebung. Gott hat das fürs Gute, also zum Guten gewendet, und das war einfach Gottes Weg, mich nach Ägypten zu führen. Aber ja, das ist diese Botschaft ist hier verbunden natürlich mit dieser Ablehnung. Es gab eine Ablehnung, es gab sogar mehr als Ablehnung, es gab einen Verkauf von seinen eigenen Brüdern und sie haben ihn gehasst. Und sie waren eifersüchtig, genau wie Israel eifersüchtig war auf Jesus. Und Pilatus hat das sogar gemerkt, dass er gemerkt, aha, die haben Jesus aus Eifersucht überliefert an ihn. Aber ja, man sieht hier in dieser Botschaft erstens Abraham, kein Tempel, und dann man sieht dann Josef abgelehnt, aber zum zweiten Mal, Josef hat sich offenbart. Josef sagt, hey, ich bin dein Bruder, ich vergebe dir, ich vergebe euch. Und sie haben dann natürlich diesen Segen bekommen, dass sie erkannt haben, wer Josef war, und waren natürlich sehr überrascht. Aber ja, das war irgendwie Josef, der Art und Weise auch sie zu prüfen. Ihr kennt diese Geschichte mit diesem Kelch in dem Sack von Benjamin. Und er wollte sie prüfen, ob sie noch Benjamin sich einsetzen würde, war der einzige Bruder von Rahel, also der einzige Sohn, richtige Bruder von Josef. Aber ja, dann hat er gemerkt, dass sie wirklich sich geändert haben, und deswegen hat sich offenbart. Aber ja, dann man sieht dann diese Zeit der Verheißung, Vers 17, und dass Josef nicht mehr wirklich eine Zeit lang von dem König nicht mehr gekannt war, und haben dann mit hinter dieser neue König, neue Pharao ist mit hinter das von gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter. Und dann wurde Mose geboren und ist dann aufgewachsen im Haus des Pharaos, Vers 21, und wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Ganz lustig, wenn du darüber nachdenkst, ne, diesen Vers, Mose nach 40 Jahren in der Wüste, was sagt er? Ich kann nicht reden, ich kann nichts tun, ich bin nur der Hirte oft in der Wüste. Aber ja, er war 40 Jahre lang der Mächtigste. Er war der Sprecher. Und das bringt mir auch irgendwie manchmal einen Trost. Auch es steht in 2. Korintherbrief 10,10. Ich kann es nur vorlesen, wenn er nicht dorthin bleibt. Aber es wurde Paulus gesagt, oder ihm über ihn gesagt, dass wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Ganz, ganz lustig, dass Paulus das sogar zitiert, was über ihn gesagt wird. Aber Gott möchte manchmal Menschen benutzen, die nicht große Redner sind, oder soll man auch einen Trost haben, wenn man nicht unbedingt der beste Sprecher ist oder so. Mose selber aber war aufgewachsen in diesem Haus und wurde natürlich wie der König selber unterrichtet, wahrscheinlich persönlich mit einem der besten und bekanntesten und die ausgebildetsten in der ganzen Welt. Stell dir mal vor, die Pyramiden, ich meine, auch heute eine Leistung, was auch von Computern schwer vorzustellen ist, wie sie alles gemacht haben. Ich weiß nicht, ob manche das schon mal studiert haben, die Pyramiden, große Pyramide, und wie diese alles auch mit die Längen genau gemessen im Vergleich zu die Länge zur Sonne von der Erde, und die ganze, ja, sie haben wirklich viel, viel, viel Technologie, was heute noch schwer nachzubauen ist, was sie gemacht haben. Aber Mose wurde von den mächtigsten und auch die gelehrtesten und die intelligentesten Menschen auf der Erde irgendwie unterrichtet, und nach 40 Jahren, also er war dann bereit, etwas zu tun für sein Volk. Er hat gemerkt, wie Unrecht sie gelitten haben, Vers 24, und er wollte rächen, hatte ihn dann, er stand bei einem und rächte dem Leid geschah, also den Israeliten, den Bruder, und er schlug den Ägypter. Man sieht, wie er dieses erschlagen, ne? Er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollen verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Schau diese Botschaft wieder. Stephanus möchte, bevor er wirklich auf die Frage, die genaue Antwort der Frage kommt, auch mit Mose. Der Richtige, der Auserwählte von Gott, er wurde auch nicht akzeptiert. Er wurde auch abgelehnt, weil am nächsten Tag er kam, als sie miteinander stritten, und er mahnte sie, Frieden zu halten, und sprach, liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut der eine den anderen Unrecht? Der aber seinen Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Und Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugte er zwei Söhne. Und dann kommt nach 40 Jahren diese Engel in der Wüste, in der Feuerflamme und alles. Aber ja, man merkt hier ich glaube, Stephanus möchte ihnen die Herzen ein bisschen weich machen, sagen, hey, es ist auch mal passiert mit Josef, es ist auch, Abraham hat keinen Tempel, Abraham ist auch von Gott berufen, und dann Josef auch, und jetzt, schau, Mose wurde auch als abgelehnt. Er war von Gott, also wir wissen natürlich, Mose, alle reden jetzt von Mose, aber Mose wurde auch abgelehnt von dem Volk und musste fliehen. 40 Jahre. Und dann, dann begegnet er Gott, also nach diesen 40 Jahren in der Wüste. Manche nennen das diese Doktorat in der Wüste. Zuerst hat er sein Doktorat in der Welt gemacht und dann sein Doktorat der Wüste, also DDW, Doktor der Wüste, oder? Zuerst hat er DDW, Doktor der Welt. Aber hat eine zweite Doktortitel, und das war diese demütigende, diese, ja, ich bin ein Nix, ne? Und dann war, ich glaube, man sieht, dass Gott dann Mose etwas gelehrt hat, dass er doch nicht sein muss. Gott sagt, ja, ich werde mit dir sein, ich mag das, du brauchst nur einfach deinen Mund aufzutun und ich werde die Worte geben. Aber ja, man sieht dann die Geschichte hier, Vers 35, nachdem Gott Mose beruft und auswählt, nach Ägypten zu gehen, um das Volk zu retten. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihnen im Dornbusch erschienen war. Und dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Und dieser ist es, der eine Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete, auf dem Berg Sinai, und unter unseren Vätern. Diese empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ist es nicht schön, irgendwie ähnlich, er sieht die Ähnlichkeiten mit Jesus, ne? Die hat Worte des Lebens. Er hat sie gerettet, er hat von Gott gehört, hat die Worte gegeben. Aber schau, auch noch einmal abgelehnt, ne? Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, auch das zweite Mal in der Wüste, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihren Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diese Mose uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wie der Fahne ist. Und sie machen zu der Zeit ein Kalb und opferten Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herr des Himmels dienten, wie geschrieben steht in Amos. Habt ihr von Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trugt die Hüte Molochs umher und den Stern des Gottes Refan, die Bilder, die ihr gemacht habt, hattet, sie anzubeten, und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Und das ist die Sache auch, was hier steht. Auch sogar nachdem Gott ihn erwählt hat und Gott sich offenbart hat, sie sind trotzdem dann ungehorsam. Sie haben trotzdem nicht Gott gehört und Mose natürlich wieder abgelehnt. Sogar es steht in 5. Mose 10-mal, also Gott sagt, ihr habt mich 10-mal ungehorsam gegen mein Wort, gegen Mose, gegen mich aufgelehnt. Und deswegen gab es diese 40 Jahre, ne, die haben die 40 Männer geschickt und für jeden Tag, also 40 Tage, oder die haben die 12 Männer und für 40 Tage und für jeden Tag, da sie in diese Kundschafter, ne, da waren, haben sie dann 40 Jahre lang in der Wüste umhergegangen, haben Sand, wie manche sagen, Sand gegessen und Staub getreten. Irgendwie eine schwere Zeit, 40 Jahre, einfach zu lernen, dass Gott auch wie ein Kind, er sagt, wie ein Kind getragen hat, Gott wird dich tragen. 40 Jahre, stell dir mal vor, ungefähr 2 bis 3 Millionen Menschen in der Wüste, jeden Tag, ohne Wasser, ne? Sie hatten keinen See, wo sie einfach aus Not vielleicht im See etwas machen können, also mit diesem Wasser. Aber es gab keinen See. Es gab keinen Mittelstädter See. Sie waren einfach ganz allein in der Wüste. Ohne Wasser, ohne Essen. Ne? Jeden Tag auf den Boden Brot. Ne? Manna vom Himmel. Und das ist auch natürlich eine Sache, was manche vergessen. Ne? Wir sollen auch lernen, Gott kann auch in der Wüste alles geben, was man braucht. Und manchmal schickt er uns in eine Zeit, wo wir in einer Wüstezeit sind, und wir sollen ihm vertrauen. Aber ja, es gab dann die Stiftshütte in der Wüste, Vers 44. Und Gott sagte, ja, ihr sollt diese Stifthüte bauen. Und diese übernahmen unsere Väter und brachten dann mit Josua in das Land, das die Heiden inne hatten, die Gott vertrieb von dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Na, ziemlich schnell übersprungen, die ganze Geschichte. Und der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Endlich kommt er auf die Antwort. Diese Tempel gab es erst ab der Zeit Salomo. Also das ist die Hälfte der Geschichte schon vorbei. Gott hat gewirkt, Gott hat gesprochen, Gott hat Menschen hinauf, Propheten, etwas zu sagen für das Volk. Und das Volk hat es abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt. Und auch nachdem Moses sogar direkt von Gott, ne, weißt du, diese 10 Gebote wurde von dem Finger Gottes geschrieben. Ja, manche sagen, ja, wenn ich wusste, dass Gott selber, wer hat die Bibel geschrieben? Ne? Und das waren nur Menschen. Ich sage, wirkt eigentlich nicht, weil die 10 Gebote hat Gott geschrieben. Es ist Gott selber, hat mit seinen Fingern die 10 Gebote geschrieben. Und das natürlich abgeschrieben, aber manche haben immer ein Problem, dass sie denken, ja, Menschen haben die Bibel geschrieben. Aber ja, zum Beispiel die 10 Gebote kannst du wissen, dass das direkt von Gottes Hand, aus der Hand, also von der Fingerschrift Gottes gekommen ist. Aber ja, jetzt kommt er auf die Antwort. Aber, Vers 48, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln. Der Tempel ist doch nicht so wichtig. Der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meine Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ja, was er eigentlich sagen möchte, ja, der Tempel ist nicht so wichtig. Und oft haben wir auch so ein Problem, auch heute, die Gemeinde, christliche Gemeinden haben auch irgendwie so eine Fixierung auf das Gebäude. Das Gebäude muss sehr, sehr schön sein, sehr, sehr teuer, sehr, sehr groß. Und oft werden die Menschen vernachlässigt oder die Botschaft sogar selber. Manche schauen nur auf das Äußerliche auch überhaupt, wenn du auch nicht unbedingt ein schönes Gebäude, ich weiß nicht, ihr renoviert das Gebäude, aber manche haben nur so viel Geld. Auch in Afrika, ich bin auch jedes Jahr dort und die Menschen haben wirklich so wenig, man kann mit ein wenig Geld, also was man hier für eine Verbesserung benutzt, man könnte dort ein ganzes Dorf retten. Es war eine Frau da, hat gebraucht 2 Spritzen für, ich glaube, war Tetanus-Spritzen. Und sie hat nur das Geld für das eine. Und die Gemeinde hat dort irgendwie gefragt, können wir vielleicht, was machen? Ja, natürlich, es war $20 oder ich weiß nicht, 15 Euro. Und man sagt, ja, natürlich, ja, hier, nimm 30 Euro, 2, ich möchte alles kaufen. Aber manche, sie haben auch gesagt, manche können das nicht einmal leisten und sie sterben von diesem Mangel von $20, also von 15 Euro. Sie haben wirklich gar nicht sogar das Leben, das eigene Leben zu retten. Und wir sind so auf das Äußerliche. Und natürlich war das für diese Leute damals, das war fast wie eine Götze, ein Abgott. Sie haben das angebetet. Das Haus, so schön. Und sie haben sogar Eide abgelegt. Jesus hat das angesprochen. Warum macht ihr diese über den Tempel? Sie haben sogar gesagt, wenn das von dem Gold ein Eid gemacht wird über das Gold, sagt ja, ich schwöre dich über das Gold am Tempel. Wenn ich das irgendwie zitiere, das Gold. Dann gilt das. Aber wenn es nicht zitiert wird, das Gold, dann gilt es nicht. Und das war irgendwie so verbunden, diese Liebe zu dem Gebäude, dass sie Gott vergessen haben. Sie haben vergessen, Gott ist da. Die Hauptsache ist in meinem Herzen. Und das war auch das Problem dass auch Stephanus jetzt anspricht, sagt, hey, das, der Tempel ist ja egal. Der Tempel, ja, Salomo hatte natürlich den Tempel, aber was hat das ihm gebracht? Er ist eigentlich in seinem Herzen weg von Gott, weil er nicht treu war im Herzen. Natürlich, Gott sagt immer wieder, zerstöre die Götzen, ne? Zerstöre alles. Das ist eine von den 10 Geboten. Ne? Keine andere Götter sollte haben neben mir oder vor mir. Das heißt, keine anderen Götter. Und das ist hier natürlich ein Problem, weil sie haben diesen Tempel, was natürlich zu Gott führen sollte oder Menschen zu Gott bringen sollen. Sie haben den Tempel selber angebetet. Oh, ich liebe diesen Tempel. Jesus sagt, es wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben. Warte nur ab, bis das zerstört ist. Es ist unwichtig irgendwie. Und natürlich heute, es gibt das Problem nicht. Ne? Warum? Also diese Tempelanbetungssache. Weil es keinen Tempel gibt, ja, und man fragt sich, wie halten sie das Gesetz? Ne, die Juden heute, wie halten sie das Gesetz? Weil das Gesetz war natürlich immer im Tempel zu halten, mit den Tieren, mit den Opfern, mit diesen Gaben. Wie halten sie das Gesetz heute? Ja, natürlich nicht. Sie halten es nicht. Sie können nicht, weil es kein Tempel gibt. Aber weiß nicht, was. Peter, vielleicht hast du mal erklärt, ja, es ist einfach nicht mehr zu halten, das Gesetz. Deswegen wollen sie unbedingt einen Tempel bauen. Sie wollen auch diese Kalb finden, diese besonderen Kalb, den sie haben müssen. Sie müssen dann die Asche, den Tempel weihen, also den Altar weihen und alles. Und das gibt es nicht. Und natürlich, sie möchten die Bundeslade finden und alles. Aber jetzt heute, sie können das Gesetz nicht halten. Und ich glaube, Gott wollte das auch so sein. Das war nämlich alles auf dem Weg in das, ja, natürlich in das in den neuen Bund, dass Gott nicht ein Gebäude braucht oder dass Gott ein Gebäude unbedingt dann in einem Gebäude so fixiert oder braucht, ein Gebäude zu haben. Aber ja, das ist die Sache auch später. Man sieht in eine echte Erweckung, in Kapitel 19 zum Beispiel, bis da vorne. Ihr kennt vielleicht auch diese Geschichte in Athen, wo es gab dann diese große Erweckung und sie brannten. Also in Ephesus, es war doch nicht Athen, es war in Ephesus. Aber es gab diese große Erweckung und sie brannten die ganze Bücher, was sie hatten. Ne, alle, die gläubig wurden, es steht in Vers 19, also Kapitel 19, Vers 19, viele aber, die Zauberei getrieben haben von diesen Christen, gläubigen Christen, brachen die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Heute, ja, wahrscheinlich 1,5 Millionen Euro, wenn man es heute mit Inflation und alles versteht. Millionen Euro haben sie einfach gesagt, ja, das will ich nichts damit zu tun haben. Und das ist die Sache auch, es ist unwichtig, der Preis. Man möchte sagen, Gott möchte dich einfach im Herzen, wie Paulus schreibt, dass du der Tempel bist. Na, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist jetzt die Wohnung. Gott möchte in dir, in seiner Gemeinde wohnen. Aber ja, das sagt eigentlich der Stephanus, der Tempel ist nicht einfach das Wichtigste. Gott wohnt nicht in Tempeln. Und ich schaue jetzt die Anwendung, ziemlich starke Worte von Stephanus. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr neuen nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Ja, die Anwendung, ziemlich hart. Ich weiß, diese Botschaft hat mir immer manchmal gestört, dass er irgendwie so hart ist mit ihnen. Ist nicht so eine liebevolle Botschaft. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen, tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter. Ne? Verbindet irgendwie diese Ablehnung von den Propheten mit den jetzigen Ablehnungen von Jesus. Und ja, man fragt sich, warum das irgendwie so stark, so irgendwie kritisch ist. Aber ja, manchmal braucht man, wenn man am Ende, das ist fast wie eine Offenbarung, dieser letzte Aufruf, wach auf. Und möglicherweise hat manche hier nur auf einen letzten Aufruf reagieren können, sondern ihr habt Gott völlig abgelehnt. Gott habt ihr abgelehnt. Ihr habt die Ohren zugemacht, das Herz habt ihr völlig verstockt. Und wach auf, Gott hat zu euch gesprochen, jetzt nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und die Propheten, die Väter haben die Propheten verfolgt und getötet und das Gesetz nicht gehalten. Wenn ihr ehrlich seid, sie haben die Väter, die Gräber und die Väter so verherrlicht und geehrt, unsere Väter, und schön darüber gesprochen, aber sie haben, wenn man darüber nachdenkt, sie haben einfach nur Gottes Propheten abgelehnt und getötet. Und jetzt, ihr macht das Gleiche wie sie. Und das machen sie, das werden sie auch bestätigen, indem sie auch Stephanus töten. Aber ja, diese Botschaft, man merkt natürlich auch, dass Stephanus bereit ist, irgendwie, wo Menschen sehr verhärtet sind oder verstockte Herzen haben, er ist bereit, irgendwie Klartext zu sprechen, aber auch irgendwie direkt zu den Herzen. Schau, es steht, als sie das hörten, ging es ihnen durch das Herz. Das war doch genau dieses Wort, was sie im Herz getroffen hat. Weil wenn es nicht getroffen hätten, hätten sie gesagt, das ist egal, was er sagt. Ne? Jemand hat gesagt, wenn es eine Gruppe von wilden Hunden gibt und einen Stein geworfen wird, wer das tut, weiß ich nicht, aber und der eine, der heult, ist der, der betroffen war, ne? Oder getroffen wurde. Das heißt, sie heulen, was habt ihr gesagt, habt ihr gesagt? Und die knirschten mit den Zähnen über ihn. Das heißt, sie wurden wirklich betroffen, also in dem Herz. Das hat eine Reaktion gebracht. Was? Und Stephanus voll Frieden, er sagt es direkt zu den Herzen, ihr habt Gott abgelehnt. Vielleicht hast du Freunde, Familie, hast du 10-mal, 20-mal, 30-mal einen Zeugnis gegeben oder nur ein Wort, ein kleiner Bibelvers oder etwas gesagt oder im E-Mail geschrieben oder und sie sagen immer, weg mit diesen Bibelversen oder hör auf, ich will nichts mehr hören. Schau, wenn du es 20-mal gemacht hast, ist es vielleicht Zeit, du weißt du, was du magst? Du lehnst Gott ab. Du sagst Nein zu Gott. Er spricht mit dir, er redet mit dir, er zieht dich. Aber du sagst Nein, 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 Nein. Und das ist hier, was Stephanus bereit ist zu tun. Natürlich wieder wie gestern Abend mit den Menschen und mit den Ältesten, mit diesen hohen Priestern, die genau die gleichen sind, die Jesus verurteilt haben, die Jesus einfach dann zum Kreuz gezwungen hat, also auf Pilatus, dass Pilatus ihn kreuzigt. Und Stephanus hier voll von Frieden auch, ne? Er aber voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Und wir wissen, dass Jesus sitzt zu Rechten Gottes, jetzt steht er auf. Und sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmutig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Schau, auch als er gesteinigt wird, so wie Jesus betet für diese Mörder, die ihn einfach töten, er betet für sie, Gott vergibt sie, also rechnet es nicht an, diese Sünde. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und natürlich ist dieser neue Tag, also diese Wende in der Gemeinde eine schwierige, war jetzt, Saulus wird noch mehr angehetzt und er wird wie ein wildes Tier und kämpft gegen die Gemeinde. Saulus hatte Gefallen an seinem Tode und erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Apostel und es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus und schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Und die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Und das, wie gesagt, es ist ein neuer Tag. Man sieht natürlich, dass von Stephanus ein Licht. Ne, er war ein starkes Licht. Und die wollen ihn einfach löschen. Die wollen das Licht weg. Sie nehmen weg. Wir möchten nicht mehr hören von ihm. Aber gleichzeitig wird dann einen großen Krieg quasi aus, es bricht aus einen Krieg gegen die Gemeinde und die Christen müssen dann quasi missionarisch hinausgehen. Und manche sehen hier vielleicht auch die Möglichkeit, dass Gott diese Verfolgung bringt, damit sie nicht so bequem in Jerusalem einfach herumsitzen. Und möglich, aber alles wendet Gott auch zum Besten, alles. Es steht, dass alles dient zum Besten, die Gott lieben und die berufen sind von ihm. Das heißt, es wird alles zum Besten wenden. Aber ja, man sieht hier in Kapitel 7, 8 ein neuer Tag. Und das natürlich für uns heute, was sollen wir davon bekommen? Natürlich sollen wir treu sein. Wir sollen bereit sein. Wir sollen, wenn wir auch vielleicht gefragt werden, warum glaubst du? Aber ja, vielleicht müssen wir auch wohin gehen. Und das war für Stephanus, für die ganze Gemeinde eine Möglichkeit, dass die das Evangelium, und sie hätten sagen, warum? Sie können ein bisschen bitter werden oder kritisieren alles, was passiert. Aber stattdessen haben sie sich in Missionare verwandelt. Wir müssen hingehen? Okay. Wer kennt hier die nicht Jesus? Ne? Und sie haben dann, sie sind einfach dann Missionare geworden. Und das ist natürlich, was Gott will, dass wir das tun, wenn etwas kommt. Wir müssen dann das schauen, was hat Gott mit diesem Problem vor? Was möchte Gott, dass ich mache? Und für sie war das die Möglichkeit, viele Leute zum Glauben zu bringen. Ich schaue, wie das geht. Ich meine, das war eine Sache, was dann gleich passiert in Kapitel 8. Samarien gibt dann eine große Erweckung. Dann kommt natürlich, Philippus wird dann geleitet vom Heiligen Geist, dass er diesen nach in die Wüste geht und lässt sich taufen, ne, dieser eine aus Äthiopien. Aber dann kam dann Saulus und Kapitel 9. Und er verbreitet durch diese Verfolgung, er verbreitet die ganze Gemeinde in die ganze Gegend. Und sie müssen weg. Und sie müssen rausgehen. So wie wie oft gesagt wird, das war wie ein Salzstreuer Gottes. Also, okay, ihr sind ja alle da. Okay, dann werde ich euch das Salz herumgeben. Und das Licht natürlich nicht in einem Platz bleiben soll, dass es nicht bleibt, alle zusammen, sondern hinaus gehen. Und das ist die Sache auch, was wir sehen mit Stephanus. Er war treu und hat natürlich, ich glaube, für viele eine Inspiration, hat viele inspiriert, auch das Leben zu riskieren, weil jetzt war das nicht mehr so leicht, Christ zu sein. Und nicht nur riskieren, sondern auch, wenn es möglich ist, wie Stephanus zu sterben. Jesus sagt der Gemeinde in Smyrna, sei treu bis zum Tode, und ich werde euch die Krone des Lebens geben. Und das sagt auch Paulus einmal, ihr seid nicht so verfolgt, dass ihr schon beim Blutvergießen etwas erfahren habt, ne, bei Verfolgung. Ich weiß nicht, wer hat schon mal geblutet wegen einer Verfolgung? Geblutet. Ich habe nicht geblutet. Aber natürlich damals, ne, es gab eine Verfolgung so stark, dass die haben sogar, also Paulus zum Beispiel, hat geblutet. Und stell dir mal vor, du bist so geschlagen oder du bist so, auch Paulus natürlich gesteinigt einmal. aber geschlagen in Philippi mit diesen Stäben, also mit diesen Stäben. Und dann fiel, sie haben die Wunden, es steht am nächsten Tag, die haben dann die Wunde so dann endlich zugebunden, nachdem der Christ geworden ist, der im Gefängnis. Aber er hat geblutet und das war ihm eine Freude irgendwie. Schau, wie es auch steht hin, das haben wir schon übersprungen, aber es steht in Kapitel 5, Kapitel 5, Vers 40. Es steht, die riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren, zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, das ist ungefähr, ich glaube, was die Apostelgeschichte auch hier mit diesem ja fast was man gerne überspringen möchte, diese Geschichte mit Verfolgung und mit sogar mit Sterben, das wollen keine von. Wir möchten so weit wie möglich alles bequem halten und schön halten und niemand möchte leiden. Ich weiß nicht, wer leidet gern? So, schon. Nur eine Person leidet gern. Meistens, wir leiden so ungern, dass wir alles tun, damit alles bequem wird, dass es keine mögliche Unbequemlichkeit gibt in unserem Leben. Und Gott muss manchmal uns aus diesem Bequemzone, wie man sagt auf Englisch, dieser Komfortzone, ausziehen und sagen, okay, jetzt hast du nichts mehr. Und es hilft manchmal nach Afrika oder nach Indien. Wer war schon mal in Indien oder Afrika? Nur ein paar Leute. Das hilft sehr. Also manche Leute kommen auf diese Reise nach Afrika, nur weil sie schauen wollen, wie das ist. Und das ist so ein Leben, nur da zu sein, nur eine Woche. Dass die aus Amerika, die meisten staunen, wow, ist es so schlimm hier? Sie haben nicht einmal Häuser und Wasser, sie haben nicht einmal Wasser in den Häusern. Sie haben alle fast, also die Pastoren dort, sie haben fast alle Malaria. Sie kriegen, weil sie keine, wie sagt man, diese Medikamente, was wir oder was die meisten jeden Tag einnehmen. Sie können es nicht leisten, dass sie jeden Tag oder dass sie jede Woche diese Medikamente nehmen. Und sie sagen, wir kriegen jedes Jahr oder wir haben wieder eine neue Malaria-Ausbruch und sie sitzen da und sind, der hat Malaria. Und das ist der Pastor der Gemeinde. Das ist aber normal für sie. Das ist nichts Ungewöhnliches. Sie haben Malaria und sie haben dann natürlich, alle kommen zu ihnen, dass sie Hilfe bekommen, die Pastoren da, weil es gibt so viele, die auch dort, was ich auch gestern gehört habe, da wo Frauen versprochen werden und sie wollen nicht heiraten, diesen alten Mann mit 5 Frauen und ist Moslem und die sind Christen vielleicht und sie wollen beim Pastor leben. Und der Pastor sagt, okay, vielleicht kannst du eine Zeit lang in diesem Haus wohnen mit meiner Frau, aber das ist schwierig. Sie wissen nicht, was, und sie sollten dann alle, die kommen, sie sollen Essen geben, sie sollen Aufenthalt, also sie sollen alles sorgen für diese Leute, die dann Hilfe brauchen. Sie kommen alle zum Pastor. Aber ja, dann müssen sie auch einfach da sein, ne, für die Leute, aber das ist auch eine Art Leiden, was man auf sich nimmt und die ganzen Pastoren, also die da sind, die haben auch Vollzeitarbeit, also sie sind nicht bezahlt und sie sind oft dann, sie haben keine Zeit, sie müssen alles tun in der Freizeit quasi, wo sie dann auch Probleme haben, auch wo es viele Moslems sind, dann müssen sie auch ständig schauen, dass sie nicht angegriffen werden oder dass sie das Essen nicht einfach sie müssen auch sauber die ganze Zeit schauen auf den Äckern, dass sie Essen haben. Aber ja, das ist auch, ich sehe auch hier die Vision für die Gemeinde, ne, dass man einfach bereit ist, so wie Stephanus, so wie fast die ganze Gemeinde, ne, in Vers 5, also Kapitel 8, Vers 4, Alle waren bereit, einfach das Evangelium weiterzugeben. Es waren nicht nur die Aposteln, es waren nicht nur die Leiter, die das Evangelium wussten, kannten und weitergeben konnten, sondern es waren alle. Und sie wurden dann ausgeschickt durch die Umstände. Ne? Natürlich auch von Gott geleitet, aber sie waren bereit, das Evangelium weiterzugeben. So, ja, lass uns aufstehen und können wir dann schließen. Schließen im Gebet, wenn es vielleicht keine Fragen gibt. Gibt es vielleicht Fragen? Keine, gut, okay. So, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und auch dieses Beispiel, dieses Vorbild für uns. Stephanus, der sein Leben einfach riskiert und für dich als ein Opfer gibt. Und auch hier diesen Tag, wo du dann zugelassen hast, dass eine Verfolgungswelle kommt auf die Gemeinde und dass wir treu sein bis zum Tode, Herr. Hilf uns, dass wir auch nicht nur Christen sind in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, sondern jeden Tag draußen, dass Menschen merken, hören das Evangelium, Herr. Wir bitten um deine Hilfe, Herr, dass du uns diesen Freimut gibst, dass wir Treue gibst, dass wir dir treu sind, dass wir keine Furcht haben vor Menschen, wie du sagst, keine Furcht haben vor Menschen, sondern vor dich, Herr, dass du einfach der Einzige bist, vor dem wir Furcht haben sollen, wenn wir etwas tun, was dir nicht gefällt, Herr. Ja, wir möchten einfach Lichter sein, wir möchten Salz sein in der Gesellschaft, wir möchten umherum uns leuchten, Herr. Wir möchten einfach bereit sein, Menschen eine Antwort zu geben, so wie Stephanus eine lange Antwort, eine ausführliche, eine herzberührende Antwort gegeben hat, Herr. Hilf uns, dass wir auch, wenn es sein muss, Herr, sogar bis zum Blutvergießen bereit sind, für dich zu leiden. Und wir bitten um deine Hilfe, Herr. Wir bitten, dass du uns Zeugen magst für dich, dass wir inspiriert sind von diesen Beispielen, dass es nicht nur einfach eine Geschichte ist, sondern dass ein Leben für uns ausgelebt wird, was wir sehen können. So sollen wir sein, Herr. Bitte segne uns, Herr, an diesem Tag, wo wir auch kein Wasser haben. Herr, wir möchten das Wasser von dir haben. Wir möchten schauen, dass du das Wasser bist, Herr, für unsere Seelen. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen lebendiges Wasser. Wir wissen, Herr, dass wir leben nicht allein von Wasser oder von Brot. Wir leben von deinem Wort und von dir, Herr, dass du uns täglich versorgst mit geistlicher Nahrung. Und wir bitten, Herr, dass wir auch Stephanus, diese Christen wirklich lernen diese Lektionen, Herr, diese Lehren, was du für uns hast, Herr, dass wir das, Herr, dass wir nachahmen, Herr, dass wir wirklich ein Aufstehen für unser Glauben, dass wir leben unser Glauben und dass wir Antworten geben können allen die Fragen und dass du viel wirkst, Herr, durch uns, durch jeden, Herr, der hier ist, in Jesu Namen. Amen.